Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, eurem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Und ich habe euch ja schon versprochen, wir haben erneut einen Gast. Und ihr kennt ihn bereits, es ist Dominik Hellemann. Guten Tag, Dome.
Schönen guten Tag, freut mich wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, freut mich auch, dass du wieder mit dabei bist. Ich meine, die letzte Folge mit dir kam auch bei meinen Zuhörern sehr, sehr gut an. Und es hat mir auch selbst persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir können es ja verkünden, in der kommenden Saison wird es das ein oder andere Mal ja zu einer Podcast-Aufnahme von uns zwei kommen, denn ihr habt es mitbekommen, unsere beiden Teams sind ja jetzt in der kommenden Saison in der zweiten Liga.
Ja, das ist richtig, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht mehr allzu traurig, weil ich glaube, die nächste Saison der zweiten Liga wird doch schon sehr spannend und abwechslungsreich werden.
Davon gehe ich auch sehr stark aus. Allerdings ist der Schmerz natürlich nach dem Abstieg am Samstag noch nicht ganz überwunden bei mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber allein wie sich die Mannschaft in der ersten Halbzeit gegen Heidenheim präsentiert hat, bleibt da natürlich auch oder war der Abstieg dann auch die logische Konsequenz. So ehrlich muss man dann auch einfach sein. Ich habe die Hoffnung, dass ein paar von unseren Spielern noch bleiben. Es gibt ja Gerüchte, dass ein paar Ausstiegsklauseln haben. Aber dass wir dann eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, um auch in der zweiten Liga konkurrenzfähig zu sein. Ne? Und bei Darmstadt muss man natürlich auch schauen, wer kommt, wer geht. Was ist so deine erste Gefühlslage so kurz nach dem Ende dieser Bundesliga-Saison, was die Zukunft angeht von Darmstadt?
Also bei Darmstadt war es jetzt schon länger klar, dass sie absteigen, auch offiziell abgestiegen gegen Heidenheim.
Ja.
Die Niederlage 1-0. Schwierig einzuschätzen. Also ich kann mir vorstellen, dass Spieler wie zum Beispiel Tim Skarke, der ist ja noch ausgeliehen, der ist auf jeden Fall weg.
Ja.
Marvin Mehlen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der bleibt. Vielleicht sogar Marcel Schuhn war ein guter Keeper.
Mhm.
Also da wird es auf jeden Fall einige Spieler geben, die weggehen. Einige werden neu dazukommen. Jetzt haben wir ja auch Luca Marseider von Viktoria Köln verpflichtet.
Ja, sehr gut.
Guter Spieler aus der dritten Liga. Mal schauen, wie der sich so integriert. Also es wird abzuwarten sein, wo die sich am Ende einreihen und wie der Saisonstart verlaufen wird.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Und unsere Zuhörer haben natürlich dann das große Glück, dass wir beide da sehr nah dran sind, sehr intensiv darüber berichten werden. Und es wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende kommende Saison.
Das stimmt.
Ne?
Sogar mal mit dem einen oder anderen Live-Kommentar oder Live-Voting aus den Stadien. Live-Vlog.
Genau, es kann oder es ist sehr wahrscheinlich, dass Dome und ich beide auf jeden Fall das ein oder andere Spiel live im Stadion uns anschauen werden. Deswegen würdet ihr da oder bekommt ihr die Infos aus allererster Hand. Und man muss natürlich auch immer im Leben das Positive sehen. Deswegen für euch ist es natürlich optimal. Ich brauche, glaube ich, noch ein paar Tage, um diesen Abstieg überwinden zu können. Wird dann aber auch positiv in die Zukunft schauen. Und es sind natürlich nicht nur Teams aus der Bundesliga abgestiegen, sondern auch Teams aus der dritten Liga hochgekommen. Da natürlich herzlichen Glückwunsch an den SSV Ulm und besonders an meine Preußen aus Münster. Ich komme ja gebürtig aus dem Westmünsterland, wie einige von euch wissen. Und für mich ist natürlich Preußen-Münster schon immer, ja, war immer präsent. Deswegen freut es mich, dass sie nach so vielen Jahren wieder in die zweite Liga kommen. Und die Münsteraner sind auf jeden Fall ein nettes Völkchen. Deswegen, also da kann man sich dann auch als Auswärtsfahrer freuen, wenn man dann ins Preußenstadion kommt. Und ich persönlich werde wahrscheinlich auch das ein oder andere Spiel im Preußenstadion verfolgen. Wie ist denn so deine Meinung zu den Aufsteigern, Dome?
Also erstmal Glückwunsch auch von meiner Seite an Ulm und Münster, vor allem Münster nach, glaube ich, 33 Jahren wieder Profifußball.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und das hat man den Fans auch angesehen beim Aufstieg. Ich bin gespannt, wie Ulm und Münster sich machen werden. Zwei, ja, doch schon Traditionsvereine. Gerade jetzt nach den Aufsteigern aus der letzten Saison, zum Beispiel Elversberg, die mich ja doch schon überrascht haben, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Münster und Ulm vielleicht keine einfache Saison spielen, aber doch eine solide Saison. Mit ein paar Überraschungen vielleicht sogar gegen die haushohen Favoriten.
Ja, das auf jeden Fall. Also die zweite Liga ist ja sehr, sehr ausgeglichen und vor allen Dingen Teams, die mannschaftlich geschlossen agieren, wie in der Saison Elversberg, wie dann aber auch wie in Wiesbaden, über die wir gleich noch kurz sprechen. Und auch Osnabrück hat mannschaftlich gut dagegen gehalten. Am Ende hat es dann bei ihnen nicht gereicht. Aber diese mannschaftliche Geschlossenheit ist natürlich schon ein Faustpfand. Und ich bin mir sicher, dass beide Teams auf jeden Fall Chancen haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Genau.
Ja, das ist eine gute Wahrscheinlichkeit, ja. Gerade Ulm hatte jetzt auch wieder den Durchmarsch. Ich glaube, beide sogar den direkten Durchmarsch gemacht.
Genau, beide Teams von der vierten direkt also, in die zweite Liga.
Das muss man auch erstmal hinbekommen.
Das natürlich dann auch, ich meine, da steckt sehr viel Euphorie drin. Und wenn man diese Euphorie dann auch in die neue Zweitligasaison mitnehmen kann, gerade am Anfang, wenn man dann viele Punkte holen kann, das Selbstbewusstsein wächst, dann besteht natürlich immer die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen oder vielleicht sogar für eine Überraschung zu sorgen und in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Also von Aufstieg würde ich jetzt nicht reden. Das wäre, glaube ich, zu vermessen, gerade bei der hohen qualitativen Dichte in der Spitze. Wäre es sehr, sehr schwer, aber es gibt ja immer das ein oder andere Überraschungsteam in der zweiten Liga und einer der beiden Teams könnte es auf jeden Fall in der kommenden Saison sein. Aber.
Das ist gut möglich, ja. Davon gehe ich auch mal aus.
Aber das Teilnehmerfeld der zweiten Liga ist ja noch nicht komplett. Wir haben ja noch zwei Tickets für die zweite Liga zu vergeben. Ein eher unfreiwilliges Ticket und ein Ticket, was sehr begehrt ist. Fangen wir mal mit dem begehrten Ticket an. Relegationsspiel. Jan Regensburg, Drittligist, Dritter geworden. Gegen wen Wiesbaden ja 16. geworden sind. Ein sehr enges und spannendes Duell, wie ich finde. Ich glaube, beide Teams sind auf Augenhöhe. Und beide Teams verbindet auch eine Sache, beide sind nämlich so ein bisschen in dem Negativtrend. Regensburg war ja lange Tabellenführer der dritten Liga und Wien Wiesbaden war ja auch immer so im gesicherten Mittelfeld, meistens zu finden, sind dann in den letzten Monaten abgestürzt bis auf Platz 16, haben dann noch die Relegation jetzt geschafft, den Relegationsplatz geschafft und jetzt kommt es ja zum direkten Duell an diesem Freitag und am kommenden Dienstag. Was ist so deine Einschätzung zu beiden Teams zur Relegation? Was glaubst du, wer schafft es?
Ich gehe wirklich dafür aus, dass das Regensburg machen wird.
Okay.
Beide haben momentan einen Abwärtstrend, aber für mich ist es nochmal ein Unterschied, ob du, wie gesagt, ja ein begehrtes Ticket haben möchtest oder ein eher unbegehrtes Ticket. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Regensburg damit auch mit Euphorie und Elan in das Spiel reingehen wird und Wiesbaden gerade durch den Negativtrend vielleicht erstmal abwartet, vielleicht erstmal ein bisschen hinten steht, guckt, was macht Regensburg, um vielleicht auch erstmal die Null zu halten. Weil wenn du da als Zweitligist gleich gegen den Drittligisten zurückliegst, das kann natürlich nochmal ein bisschen schwächen. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, auch wenn Wiesbaden letzte Saison selbst in der Relegation war,
ja,
gegen, oh Gott, jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge, gegen wen haben sie denn da gespielt?
Wen Wiesbaden hat gegen Arminia Bielefeld gespielt.
Bielefeld, genau. Und da hat man ja auch gesehen, was so ein Drittliges da befeuern kann. Deswegen glaube ich, dass das die Jan Regensburg machen wird.
Okay. Ja, ich bin da tatsächlich konträrer Meinung. Ich glaube, dass es tatsächlich die Wiesbadener machen werden, da ich bei Wiesbaden mit Pretay einen absoluten Top-Torjäger, also mit Pretay vorne, der ist ja ein absoluter Top-Torjäger dort, unglaublich ja mobiler Stürmer vorne, und ich glaube, mit der individuellen Qualität, auch mit einem Florian Stritzel im Tor, der für mich einer der besten Keeper der zweiten Liga war in der vergangenen Saison, und mit einem Lee im offensiven Mittelfeld, Leihgabe des FC Bayern München, da hat man einfach die individuelle Qualität, und ich glaube tatsächlich, dass es ein enges Spiel wird, aber durch die individuelle Qualität Wiesbadens werden sie sich durchsetzen. Aber am Ende entscheidend ist auf dem Platz, und wir werden nächste Woche Dienstag gegen 10:30 vermutlich, wenn es nicht in die Verlängerung und Elfmeterschießen geht, wissen, wer von uns beiden recht hatte.
Das ist richtig. Und auch wenn ich jetzt für Regensburg bin, oder denke, dass Regensburg das machen wird, hast du ja dann auch bei Wiesbaden in der Abwehr nochmal den Abwehrchef Vukotic,
ja,
der auch nochmal mit 2,01 Meter einer der größten Spieler der zweiten Liga ist, oder war, oder ist immer noch. Ja. Und hat auch die meisten Kopfballduelle der vergangenen Saison gewonnen, mit 141. So, das kann natürlich auch nochmal einiges rausbringen, wenn du so viele Kopfballduelle gewinnst.
Ja, klar, also gerade bei solchen engen Spielen sind Standardsituationen natürlich immer sehr wichtig. Und wenn du da natürlich so einen 2,01 Meter Tower hast im 16er, offensiv wie defensiv, der kann dir auf jeden Fall dir den nötigen Vorteil geben. Deswegen, es ist auf jeden Fall spannend, und wenn Wiesbaden die individuelle Qualität auf den Platz bringen kann, werden sie es machen. Ansonsten denke ich auch, dass es Regensburg machen wird. Das war's jetzt von der kleinen Relegation, in Anführungsstrichen. Kommen wir dann mal zur großen. VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf. Die Düsseldorfer wussten ja schon vor dem Spieltag, dass sie in der Relegation sind. Bedeutet, das Spiel gegen Magdeburg war dann eine Art, ja, Schaulaufen, war eine Art Vorbereitung auf das große Spiel. Bochum allerdings ist am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz 16 gerutscht, weil Union Berlin ja überraschenderweise 2:1 gegen Freiburg gewonnen hat. Die Union haben ja 2 Elfmeter verschossen. Den zweiten haben sie dann im Nachschuss reingemacht. In der 90 plus ersten Minute war es, glaube ich. Also Bochum geht auf jeden Fall mit einem sehr schlechten Gefühl in die Relegation. Was ist so deine Einschätzung? Was erwartest du vom Spiel?
Da sage ich tatsächlich auch, dass der Liga kleinere Club in dem Fall aufsteigen wird, also Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Ja, Fortuna Düsseldorf hat mich einfach die Saison eigentlich fast immer überzeugt, was den Spielwitz angeht, was die Torgefährlichkeit angeht. Die haben selbst knappe Spiele nochmal gewonnen, vielleicht sogar gedreht. Ich erinnere mich nur an das Kaiserslautern-Spiel. Und mit Christos Zonis haben sie definitiv auch einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Hat ja auch in dieser Saison in 30 Spielen 22 Tore gemacht und 9 Vorlagen. Damit zusammen mit Robert Glatzel Topscorer der Liga. Und wenn du natürlich so einen Unterschiedsspieler hast, da kann ich mir schon vorstellen, dass Düsseldorf das machen wird.
Ja, ich meine, da können wir auch schon mal in das Spiel zwischen Düsseldorf und Magdeburg ja reingehen. Also Zolis hat ja alle 3 Treffer beim 3:2 Sieg gemacht. Und für mich einfach, ja, der Unterschiedsspieler mit Marcel Hartl in der Liga. Also der ist ja eine Leihgabe von Norwich City. Und wie der sich auf der linken Seite in der Saison auch entwickelt hat, voller Selbstbewusstsein, stark im Dribbling, natürlich einen überragenden Abschluss, also eiskalt vorm Tor. Und da muss natürlich Bochum auch aufpassen, die natürlich eine groß gewachsene Defensive haben, vielleicht auch ein bisschen hüftsteif mit Ordels, mit einem Masovic, mit einem Kevin Schlotterbeck. Da muss man dann natürlich, oder da müssen die Bochumer drauf achten, weil ich denke schon, dass Düsseldorf auch viel auf Konter gehen wird, dann über einen Zolis, über einen Felix Klaus, über die Flügel, und da wird es sehr auf das Konterspiel ankommen. Aber, und das ist für mich ein ganz essentieller Punkt, Bochum hat mit Kevin Schlotterbeck einen der torgefährlichsten Verteidiger. Ich meine, er hat 5 oder 6 Saisontore gemacht. Also vorne ist er immer gefährlich. Und wie wir vorhin schon bei der kleinen Relegation gesagt haben, gerade bei Standardsituationen, die können solche engen Spiele immer wieder entscheiden. Und da ist er dann natürlich auch eine Waffe. Definitiv.
Ja, ist richtig. Die Sache ist bei Bochum, ich fand sie jetzt die ganze Saison über schon schwierig einzuschätzen. Also erst dachte ich, okay, Bochum gerade mit der Mannschaft und mit den Fans im Stadion, wird das eine okay, solide Saison.
Ja.
Dass die jetzt am Ende doch noch auf dem Relegationsplatz fallen, hat mich überrascht, muss ich sagen, gerade nach der Ausgangslage vorm letzten Spieltag. Jetzt müssen sie natürlich nochmal in der Relegation zeigen, dass sie es wollen und auch verdient haben, vielleicht sogar in der Bundesliga zu bleiben. Deswegen, und Düsseldorf hat ja auch noch mit Vincent Vermey auch nochmal einen großgewachsenen Stürmer. Also es könnte auf jeden Fall ein Duell zwischen Vermey und Schlotterbeck werden.
Wer macht mehr Tore? Ja.
Ja,
auf jeden Fall. Also gerade in der Offensive sehe ich tatsächlich Düsseldorf sogar vor dem VfL Bochum. Die Frage ist dann natürlich in der Verteidigung. Man hat zwar mit Hofmann und mit einem Device gute Innenverteidiger, aber ich glaube schon, dass ein Ordetz und ein Kevin Schlotterbeck auch qua ihrer Erfahrung dann doch nochmal qualitativ darüber zu setzen sind. Und mit Kevin Stöger im Mittelfeld hat man mit einem der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, wäre der Österreicher auch definitiv bei einem anderen Verein als Bochum, also einem besseren Verein. Und er hat, glaube ich, mit die meisten Torschussvorlagen in Europa gegeben, Kevin Schlotterbeck. Kevin Stöger. Das muss man sich mal vorstellen. Also der kann auf jeden Fall mit guten Chipbällen hinter die Kette gegen seinen Ex-Club, Stöger hat ja auch mal bei Düsseldorf gespielt, definitiv für Gefahr sorgen. Und, was man ja auch gesehen hat, am diesem Wochenende gegen Magdeburg, das ganz kurz, sie sind auch defensiv sehr anfällig, haben 2 Gegentreffer kassiert, ja, durch Teixeira und Krampicki. Also am Ende war es dann auch nochmal knapp. Auch wenn man natürlich berücksichtigen muss, dass Düsseldorf ein wenig rotiert hat und dass es am letzten Spieltag für sie um nichts mehr ging, für Magdeburg um nichts mehr ging. Also beide konnten befreit aufspielen.
Ja, das war halt nochmal gegen Magdeburg so ein kleines Schaulaufen, Testschießen, vielleicht für den Trainer, wer dann wirklich in der Relegation den Vorrang bekommt. Ja, wird abzuwarten sein. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Heimduell wird, dass beide zu Hause vielleicht sogar gewinnen.
Ja.
Die Frage ist dann nur am Ende, wie hoch der jeweilige Heimverein gewinnt.
Das könnte definitiv ein Faktor sein. Also, ich meine, die Merkur-Spielerinnen in Düsseldorf, die kennen wir ja schon aus unserem Studium. Und das Stadion der Bochumer, das Ruhrstadion, das sind natürlich schon 2 Festungen. Ich war in beiden schon als Zuschauer und die Stimmung bei beiden ist natürlich dann noch immer besonders, vor allen Dingen jetzt dann bei den Flutlichtspielen. Ich glaube, da können wir uns auf 2 Leckerbissen freuen, Spannung pur. Und ich sage auch, dass Fortuna Düsseldorf, auch wenn ich Kölner bin, durch und durch, dass Fortuna Düsseldorf den Aufstieg schaffen wird und Bochum in die 2. Liga muss.
Ja, das ist also Fakt. Schlussendlich, egal wer aufsteigt, egal wer absteigt, vielleicht sogar in der 2. Liga bleibt, es werden auf jeden Fall eine Bereicherung für die 2. Liga.
Ja.
Düsseldorf bleibt oder Bochum steigt ab.
Also die 2. Liga ist in der kommenden Saison deutlich interessanter als die Bundesliga. Das muss man einfach sagen, da sind richtig gute, geile Teams dabei. Ich gönne es ja Teams wie Heidenheim, wie Augsburg, wie Holstein Kiel. Sie haben es sich sportlich auch einfach verdient. Aber für die Attraktivität ist es natürlich dann nicht förderlich, wenn beispielsweise Heidenheim gegen Kiel spielt Samstag, während vorher Schalke gegen den 1. FC Köln gespielt hat. Also da merkt man dann ja schon, wo werden mehr Leute zuschauen. Vermutlich bei Schalke gegen Köln.
Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich nicht nur im Stadion.
Genau.
Oder über die TV-Bildschirme.
Genau, richtig. Und ich meine, für uns ist es natürlich optimal für Tornetz, ne? Wenn die zweite Liga noch mehr an Attraktivität gewinnt. Ich hoffe natürlich auch, dass wir durch unseren Podcast hier nochmals die Attraktivität steigern können. Also, ich freue mich und ich hoffe, dass ihr euch auch alle freut, dass die zweite Liga in der kommenden Saison auf jeden Fall auch wieder richtig, richtig geil wird. Wollen wir dann mal so richtig in den letzten Spieltag reinstarten?
Sehr gerne.
Okay, dann fangen wir mal mit den Partien an, wo es um gar nichts mehr ging. Außer vielleicht um die Endplatzierung. Und bei der ersten Partie, Elversberg gegen Karlsruhe, Endergebnis 0:3. Zivzivaze, Heise und Stindl bei seinem Abschiedsspiel treffen nochmal. Der KSC landet auf Platz 5, Elversberg auf Rang 11. Dumme, was ist deine Meinung zu dem Spiel? Hast du das Spiel gesehen im Einzelspiel oder in der Konferenz?
Ja, also wenn schon in der Konferenz, so ist ein Spiel. Und erstmal alles Gute an Lars Stindl für seine Karriere. Ein wirklich guter Fußballspieler, auch Ex-Nationalspieler. Er hat auf jeden Fall sehr gute Dienste erwiesen bei Karlsruhe, bei Gladbach. Also da wird ein Spieler die Bühne verlassen, der auf jeden Fall eine Marke gesetzt hat.
Definitiv.
Mit 35, sag ich mal, kann man das schon mal im besten Fußballeralter, kann man da gut in die Rente gehen.
Ja, das denke ich auch. Also er hat viel geleistet, er war jetzt auch einige Male angeschlagen, verletzt. Hat er wahrscheinlich auch einfach gemerkt, dass der Körper das dann nicht mehr ganz so mitmacht. Und man soll dann ja auch immer gehen, wenn es am schönsten ist, beziehungsweise wenn es dann auch wirklich nicht mehr geht. Und ich glaube, es war ein richtiger Zeitpunkt, hat zum Abschied nochmal getroffen. Ist eine runde Geschichte. Wer beim KSC den Verein auch noch verlassen wird, natürlich Stürmer Matanovic, der auch eine überragende Saison gespielt hat, ne? Geht er zurück zu Eintracht Frankfurt, war ja nur von dort aus ausgeliehen. Mit 14 Toren natürlich auch wieder eine richtig geile Saison gespielt. Und Paul Nebel, der zu Mainz 05 zurückwechseln wird. Ja, der ja auch mit 5 Treffern in 33 Spielen eine kleine Duftmarke gesetzt hat. Vor allen Dingen auch in diesem Spiel wieder schöne Vorlage auf Zivzivaze zum 1:0 über links gebracht hat. Gute Jungs, oder? Was sagst du dazu?
Ja, und was mich bei Matanovic auch überrascht, er ist ein Stürmer und hat in dieser Saison trotzdem die meisten gewonnenen Zweikämpfe. Mit 380 gewonnenen Zweikämpfen.
Okay, also der Tim Kleindienst der zweiten Liga sozusagen.
Sozusagen, genau. Also weder ein Verteidiger noch ein Mittelfeldspieler haben so viele Zweikämpfe gewonnen.
Ja, also traust du ihm auch den Schritt bei Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison zu oder willst du ihm raten, vielleicht nochmal zu einem anderen Verein zu gehen?
Also ich sag mal so, mit einem Spielerprofil von 1,94 und 90 Kilo, das ist eigentlich schon ein gutes Spielerprofil für Frankfurt. Wenn sie dann vielleicht sogar Omar Mamouche halten, da ist ja auch so die Diskussion, ob der nach England wechselt.
Ja.
Wenn sie Mamouche halten, zusammen mit Matanovic.
Und Ekitike vorne.
Und Ekitike, genau. Das sind auf jeden Fall drei gute Stürmer und wenn du dahinter so Matanovic vielleicht hinter dem Bein so ein bisschen aufbaust, jetzt auch in der Europa League, vielleicht sogar Champions League,
ja,
kann aus dem Spieler was Gutes werden. Also ich würde sagen, der bleibt erstmal bei Frankfurt, je nachdem wie er sich dann in den Testspielen zeigt und entwickelt.
Wird man abwarten müssen. Ich traue es ihm auf jeden Fall auch zu. Und Paul Nebel wird natürlich unter Bo Henriksen bei Mainz 05 auch eine zentrale Rolle einnehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht die Rolle von Leander Barrero, der zu Benfica Lissabon wechseln wird, einnehmen wird auf der 8. Also dann wird man noch kreativer im Mittelfeld sein und Paul Nebel ist definitiv bereit für die Bundesliga. Also sehr quirlig, gute enge Ballführung, gute Übersicht. Der wird seinen Weg auf jeden Fall auch machen und die Leihe hat sich auf jeden Fall gelohnt zum KSC, was natürlich dann auch mal Werbung ist für weitere Leihgaben aus der Bundesliga zum KSC, ne?
Das ist richtig. Und Paul Nebel ist der Spieler mit den meisten intensiven Läufen, was ja auch nochmal fürs Mittelfeld wichtig sein wird, wo du es gerade sagst, dass sie so eine wichtige Rolle bei Mainz 05 einnehmen könnte, vielleicht wird. Da brauchst du auf jeden Fall so einen Spieler.
Ja, definitiv. Also er wird eine gute Rolle spielen. Das prophezei ich, das sage ich jetzt einfach mal als steile These. Wollen wir dann zur nächsten Partie springen oder hast du noch irgendwas zu Elversberg oder dem KSC zu sagen?
Ich bin soweit durch.
Okay, ja, zu SV Elversberg, ihr habt eine gute Saison gespielt und in der kommenden Saison freue ich mich wieder auf euch.
Ja, so viel kann man gar nicht sagen.
Dann wollen wir mal ins Frankenland rüber schweben zur Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den FC Schalke 04. Endstand 2:0. In der ersten Halbzeit ist nicht ganz so viel passiert. In der zweiten Halbzeit machen dann Gotha in der 67. Minute nach Vorlage von Lemperle das 1:0. Und in der 82. Minute macht dann Lemperle selbst nach schöner Vorlage von Petkoff das 2:0. Ja, mit Tim Lemperle, Jonas Ubich, natürlich zwei Kölner Leihgaben bei den Fürthern, die im Sommer zum FC zurückkehren werden. Und Fürth hat eine gute Saison gespielt insgesamt, gut gestartet, hatte dann so einen kleinen Negativlauf, ist deshalb auch nicht aufgestiegen und hat am Ende sich dann nochmal fangen können. Und Schalke hat eine für sie unbefriedigende Saison auf Rang 10 abgeschlossen im Tabellenmittelfeld und werden jetzt eine neue Saison mit dem neuen technischen Direktor Ben Manga angreifen. Deine Meinung zum Spiel, lieber Dumme?
Ja, also ich schließe mich dir da fast an. Also bei Fürth, ja, haben mal so gespielt. Wir haben ja beim letzten Podcast, den wir zusammen hatten, habe ich ein bisschen über Fürth geredet. Ich bin überrascht über diesen Tabellenplatz. Ich hätte sie tatsächlich am Ende höher eingeschätzt.
Okay.
Also vielleicht sogar auf 5, 6, vielleicht sogar Richtung Aufstiegsplätze. Aber ich muss sagen, Platz 8 ist ganz gut für Fürth. Ich glaube, die Fans und die ganz Beteiligten sind damit auch zufrieden. Wer allerdings nicht zufrieden sein kann, das ist Schalke 04. Und ich bin auch enttäuscht von Schalke. Ich dachte, das ist jeder Schalke-Fan. Jetzt kein Schalke-Fan, aber als Fußball-Fan kann man da eigentlich nichts schön reden. Also wer als Bundesliga-Absteiger und mit so einem Namen fast droht, die dritte Liga abzustürzen.
Ja.
Da haben sie vielleicht sogar noch mit dem 10. Platz einen zufriedenstellenden Platz erreicht. Also da muss sich auf jeden Fall in der Sommerpause was ändern. Deswegen, ich denke auch mal, dass Ben Manga da einiges umdrehen wird. Deswegen, ich warte mal ab, was Schalke uns nächste Saison überraschen wird.
Ja, also es gibt ja schon die ersten personellen Entscheidungen, ne? Spieler wie Tobias Mohr, Steven van der Sloot, Kabadai, der nur geliehen ist, wird wahrscheinlich auch gehen. Dann natürlich Terodde, Karriereende. Latzer verlässt den Verein. Michi Langer verlässt wahrscheinlich den Verein. Dann haben wir natürlich noch Jugendspieler wie Jumpy, wie Bulut, Vitali Becker Profivertrag bekommen. Also da wird auf jeden Fall einiges passieren. Mit Donkor von Braunschweig einen guten Linksverteidiger verpflichtet. Also da wird auf jeden Fall es zu einem großen Umbruch kommen. Trainer Karel Geratz bleibt ja auch. Da
gute Stütze. Ja, der hat noch gegangen. Dann wäre es vielleicht nochmal unruhiger geworden.
Ja, und er hat ja auch die Mannschaft gut im Griff, wie es zumindest von außen scheint. Und ich denke, mit guten Verstärkungen wird man in der kommenden Saison eine gute bis sehr gute Rolle spielen. Also ich zähle Schalke in der kommenden Saison trotz dieser enttäuschenden Saison zu den Aufstiegsfavoriten. Ganz einfach.
Ja, es wird schwer auf jeden Fall nächste Saison irgendeine Vermutung aufzustellen, wer oben mitspielen wird, wer unten mitspielen wird. Ja, dass so eine wilde zweite Liga werden wird, da ist hier alles möglich.
Ja, klar, klar. Aber wir sind natürlich auch dafür da, um hier wilde Thesen und Prognosen in den Raum zu werfen. Wir wollen ja auch polarisieren, ne?
Ja, sonst wäre es langweilig.
Sonst wäre es definitiv langweilig. Ja, also, was ist zu diesem Spiel sonst noch zu sagen? Die Fürther haben natürlich auch einige Abgänge jetzt im Sommer zu verzeichnen. Viele Leihspieler den Verein verlassen. Unter anderem kehrt ja Robert Wagner zum SC Freiburg zurück, der ja U20, U21 Nationalspieler, der Deutsche, hat auch wieder eine sehr gute Saison gespielt für mich. War auch in diesem Spiel an vielen guten Aktionen dabei, gegen den Ball sehr, sehr stark. Mit dem Ball hat er auch immer ein gutes Auge. Ja, also alles in allem war es ein schöner Kick für die neutralen Zuschauer. Konnte ein leckeres Bierchen oder ein anderes Kaltgetränk verzehren während dem Spiel. Sonne hat geschienen, alles war schön. Am Ende hat es keinem wehgetan.
Ja, vielleicht wird es ja sogar der letzte vierte Kick für Amine Sieb, ne?
Ja.
Ist ja vom Wechsel zurück zum FC Bayern München.
Genau, und dann werden sie ihn wahrscheinlich weiterverkaufen, so wie ich es, so wie meine Informationen oder so wie ich es gehört habe, wird er dann direkt weiterverkauft, also direkt zu Geld gemacht, wie man so schön sagt.
Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, dass der bei Bayern bleibt.
Ja gut, bei den für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern ist er einfach zu stark, hat er in der Saison bewiesen, und für die Bundesliga-Mannschaft wird es schwer, wenn du vor dir einen Harry Kane hast, einen Mathys Tel, da wird es dann auf jeden Fall schwer, auf ordentlich Spielzeit zu kommen. Trotz Dreifachbelastung der Bayern, ne?
Also von mir aus kann er gerne zu Darmstadt kommen. Wir brauchen vielleicht noch einen Stürmer.
Ja, aber ob wir ihn bezahlen können, ist natürlich wieder eine andere Sache, ne?
Das ist richtig.
Ja, weniger. Ich hätte auch gesagt, komm zum FC, aber wir haben eine Transfersperre erstmal bis Winter.
Vielleicht kommen sie im Winter, wer weiß.
Wer weiß. Schön wäre es auf jeden Fall.
Ja, ich.
Wollen wir dann das Kapitel Greuther Fürth gegen Schalke 04 abschließen, oder hast du noch irgendwelche Sachen zu sagen? Beispielsweise auch noch zu Simon Terodde, der ja von Sky die Torjägerkanone als beste Torjäger der zweiten Liga aller Zeiten bekommen hat.
Ja gut, ich glaube, da muss man nicht viel drüber reden. Also das ist auf jeden Fall verdient. So einen Spieler hast du selten in der zweiten Liga, oder eigentlich gar nicht, außer Simon Terodde. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er geht. Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich glaube, der hat in der zweiten Liga alles erreicht, was man erreichen kann. Deswegen, also auch zusammen mit Lars Stindl verlässt ein großer Spieler die Bühne, halt er ein großer der zweiten Liga. In der Bundesliga konnte er sich ja nie so wirklich durchsetzen, aber das macht seine Leistung ja nicht weniger schlecht.
Nein, auf keinen Fall. Also er ist auf jeden Fall ein absoluter Top-Stürmer und wird es auch immer bleiben. Überragender Typ. Und ich denke mal, er wird jetzt erstmal den Ruhestand in Anführungsstrichen genießen. Und wir werden ihn, denke ich, nochmal in irgendeiner Position bei einem Verein sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja, davon gehe ich auch mal aus. Vielleicht sogar wieder bei Schalke. Also der hatte ja einige Optionen.
Ja, der erste Schalke 04 braucht ja immer gute und kompetente Mitarbeiter.
Wenn er vielleicht sogar den jungen Stürmern bei Schalke was beibringen kann.
Ja,
wer weiß.
Das hat er ja schon mit Kike Top in dieser Saison gemacht. Ja, war ja wie so eine Art Ziehvater. Für,
ich weiß gerade sagen, sehr schön.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, springen wir vom Frankenland in die wunderschöne Pfalz. Zum Pokalfinalisten, 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, Endstand 5:0 für die Lauterer bei ihrer Generalprobe vor dem Pokalfinale am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen. Ja, man hat es geschafft. Das letzte Heimspiel von Friedhelm Funkel als Trainer in der zweiten Liga nochmal deutlich siegreich zu gestalten, obwohl man mit Almami Touré, der in der 57. Minute die rote Karte kassiert hat, einmal weniger war für eine, ja, für eine gute halbe Stunde, hat man es geschafft durch drei schöne Treffer von Marlon Ritter, gerade der zweite. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Da hat Puchas den Ball beim Freistoß ein bisschen zur Seite gekickt. Ritter hat zwei Schritte Anlauf genommen und hat ihn dann in den Winkel reingeschweißt. Das war unglaublich. Und dazu haben dann noch Daniel Handschlick, der in den letzten Wochen auch überragend getroffen hat, und der ehemalige HSV-Spieler Opoku getroffen. Ja, bei Braunschweig, die auch ein wenig rotiert haben, unter anderem war Bicakcic nicht im Kader, die waren in diesem Spiel enttäuschend. Ich bin ja sonst ein großer Fan von Eintracht Braunschweig, von Daniel Scherning. Und jetzt kommt ein Hot Take. Ich glaube, dass sie mit ein paar sinnvollen Verstärkungen in der kommenden Saison im Aufstiegskampf mitmischen werden. Richtig gehört. Ich glaube, sie werden in den Top 6 landen. Was ist...
Hot Take, ja, so viel kann man sagen.
Ja, ich bin ein Daniel Scherning Fanboy. Ich sag's ja tatsächlich, ich glaube, so gut wie in jeder Folge. Ich mag den Trainer von Eintracht Braunschweig einfach sehr. Und mit einem Ryan Philippe, mit einem Gomez, mit einem Sidi Sané, mit einem Rittmüller als rechten Schienenspieler. Ich finde, die haben so viele überragende Spieler. Ron-Tom Hoffmann, der früher bei den Bayern 2 im Tor war, als sie Drittligameister wurden. Sie haben so viele gute, junge Spieler auch, die noch Entwicklungspotenzial haben. Anscheinend auch ein gutes Scouting. Deswegen, ich glaube schon, dass sie oben mit angreifen werden.
Also zum Spiel, wir haben ja hier beim ersten FC Kaiserslautern den nächsten Dreifach-Torschützen mit Marlon Ritter.
Ja.
Das zieht sich, glaube ich, an diesem Spieltag, letzten Spieltag ein bisschen durch.
Ja, stimmt.
Deswegen, ich bin mal überrascht, das Ergebnis mit dem 5-0. Eigentlich Braunschweig ja eine solide Rückrundenmannschaft. Dass die jetzt 5 Dinger kassieren, habe ich nicht erwartet. Klar, Kaiserslautern hat in den letzten Spielen gezeigt, dass sie stärker werden. Trotzdem ein bisschen überraschend. Ich glaube, tabellentechnisch können beide nicht zufrieden sein. Kaiserslautern 13., Braunschweig 15. Also die beiden waren ja auch lange, oder sind sie ja immer noch unten. Braunschweig knapp überm Strich. Also da muss sich auch was ändern. Rachte jetzt mit deinem Hot Take vom 15. auf den Aufstiegsplatz vielleicht sogar.
Ja.
Oder zumindest oben mitspielen. Das bin ich mal gespannt, wie sie das schaffen.
Ja, wobei sie natürlich in der Rückrundentabelle auf Platz 8 sind. Das muss man dann natürlich auch nochmal dazu einordnen. Unter anderem auch vor Hertha, vor Schalke, vor Lautern, vor Fürth. Also Teams, auch vor Elversberg, also Teams, die auch oben mitgemischt haben. Oder zumindest qualitativ eigentlich höher anzusiedeln sind. Deswegen.
Ja gut, also Hinblick auf der Hinrundentabelle, wo sie ja Tabellen 17. waren, mit gerade mal 14 Punkten. Dann auf den 8. mit 24. Das ist auf jeden Fall eine gute Steigerung. Und ich will vielleicht nicht sagen, dass Braunschweig nächste Saison oben mitspielen wird, aber sie werden meiner Vermutung nach einen besseren Tabellenplatz erreichen, vielleicht sogar einstellig. Also vielleicht so 8-9, das ist so meine Vermutung.
Ja. Okay, ja, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wer von uns beiden da recht hat. Oder ob es vielleicht dann sogar wieder im Abstiegskampf enden wird.
Ja.
Ja, Kaiserslautern, das ist positiv, dass sie die Saison nochmal so abschließen konnten. Gerade jetzt vor dem Pokalfinale gegen Leverkusen. Das können wir ja kurz hier einschieben. Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwer wird für Kaiserslautern, gegen Bayer Leverkusen im Pokalfinale irgendwas zu holen, also den Pokal zu holen. Ich glaube,
schießen sie ein Tor. Das wäre schon mal ein Erfolg.
Eventuell kann es sein, dass sie ein Tor schießen. Ich gehe aber davon aus, dass Leverkusen das Spiel gewinnen wird. Ich meine, Leverkusen hat letzt am Mittwoch noch das Euroleague-Finale. Werden also wahrscheinlich ja ein wenig rotieren dann zum Pokalfinale hin. Aber nichtsdestotrotz, Kaiserslautern muss in der kommenden Saison einen Schritt nach vorne machen, gut Transfers tätigen, weil sonst wird es sehr eng. Das sage ich auch. Sie sind jetzt mal mit einem blauen Auge davongekommen, ne?
Ja, ich glaube auch, dass es für Kaiserslautern vielleicht sogar besser ist, wenn sie das Finale verlieren. Weil dann würden sie auch noch europäisch spielen. Und ich weiß nicht, wie Kaiserslautern das für eine Doppelbelastung, ob das unbedingt so toll wäre mit Europa League und zweiter Liga, wo jetzt diese Zweitligasaison schon nicht so gut lief, ob das dann nicht vielleicht sogar schlimmer wird.
Ja, also du glaubst, dass der 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Chelsea in der Euroleague verlieren würde?
Ich denke mal, ja. Ich denke schon.
Ja, gut.
Vielleicht nicht auf dem Betzenberg, da ist vielleicht ein Unentschieden drin.
Ja. Mal schauen. Ja, was ist sonst noch zu diesem Spiel zu sagen? Eintracht Braunschweig, die ja auf Platz 15 enden für den DFB-Pokal in der kommenden Saison, bedeutet dies, dass sie in den Amateurtopf landen tatsächlich. Bedeutet, sie haben in der ersten Runde ein Heimspiel, müssen dann aber gegen einen Bundes- oder Zweitligisten ran. Also dann auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Das war dann natürlich nochmal so eine kleine Niederlage für Eintracht Braunschweig, aber ich denke mal, sie werden sich eh mehr auf die Liga konzentrieren und dort dann in der kommenden Saison überraschen. Mein Hot-Take.
Ja, vielleicht ist die erste Runde der DFB-Pokal für Braunschweig gar nicht so schlecht, weil jedes Mal, wenn sie da gespielt haben, haben sie immer gewonnen. Das letzte Mal war gegen Hertha, da haben sie gewonnen.
Stimmt.
Also, wer weiß, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, in diesem Amateurtopf zu sein. Also, mal abzuwarten.
Wir werden es auf jeden Fall sehen und besprechen in der kommenden Saison bei Tornitz.
Vielleicht treffen sie auch noch Kaiserslautern. Möglich ist es.
Möglich ist es auf jeden Fall, definitiv. Dann kommen wir zur Partie des feststehenden Absteigers am vorigen Spieltag. Osnabrück gegen Hertha BSC Berlin, bei denen ja Trainer Pal Dardai am Saisonende den Verein verlassen oder seinen Cheftrainerposten räumen muss. Er wird dem Verein ja noch eine andere Funktion erhalten bleiben. Und am Ende gewinnt VfL Osnabrück sein letztes Saisonspiel, sein letztes Heimspiel mit 2:1. Palko Dardai macht in der 5. Minute noch das 1:0 für die Hertha, bei denen Tabakovic ja auch Torschützenkönig geworden ist. Unter anderem Wiemann, der junge Innenverteidiger, den ich in der Hinrunde das ein oder andere Mal kritisiert habe, der jetzt aber mit einem schönen Kopfball das 1:1 gemacht hat. Und die Kieler Leihgabe Wried in der 76. Minute macht dann das 2:1. Also versöhnlicher Abschluss für Osnabrück. Die Hertha beendet auch für sie eine enttäuschende Saison auf Rang 9. Deine Meinung zu diesem Spiel, zu beiden Mannschaften, Dome?
Also, ich finde es ein bisschen schade von der Hertha, dass sie das jetzt nochmal den Saisonabschluss so gespielt haben. Klar, für Osnabrück umso schöner, dass sie sich mit einem Sieg aus der zweiten Liga verabschieden. Das ist natürlich für die Fans der Bremerbrücke dann nochmal schöner. Ja, nachdem sie die letzten Wochen so Probleme hatten, auch beim Spiel gegen Schalke, ohne Fans und alles. Aber Hertha war für mich von Anfang an in dieser Saison schwierig einzuschätzen. Jetzt wurde mir nochmal gezeigt, warum. Weil gegen Osnabrück so aufzutreten, fand ich ein bisschen schwierig. Gerade jetzt, nachdem Pal Dardai weg ist, vielleicht nochmal dem Trainer so einen persönlichen Abschluss zu geben. Ich meine, er bleibt im Verein. Er soll ja eine andere Funktion im Verein übernehmen.
Genau, wahrscheinlich wieder im Jugendbereich agieren.
Ja. Aber trotzdem, ich meine, mit Platz 9 für einen Absteiger in der zweiten Liga ist jetzt nicht so schlecht, trotzdem enttäuschend für die Hertha wahrscheinlich. Aber ja, ich konnte die Hertha von in dieser ganzen Saison nie so einschätzen. Deswegen.
Ja, es wird definitiv jetzt vieles davon abhängen für die kommende Saison, wie es mit den Leihspielern weitergeht, wie es mit den Leistungsträgern wie Fabrice, Tabakovic, Kenny weitergehen wird, ob sie bleiben oder gehen. Und was mir aber aufgefallen ist im Laufe der Saison, man hat ja auch gerade am Anfang der Saison mit sehr vielen talentierten Eingewächsen gespielt, mit einem Clemens, Martin Dardai, der zwar schon ein bisschen länger dabei war, aber trotzdem, Tiag Ernst im Tor, Winkler, das sind natürlich Jungs, die haben sich auch super entwickelt in dieser Saison. Und wenn sie alle bleiben, nächste Saison nochmal den nächsten Schritt machen, dann einen Trainer haben, der auch weiterhin auf guten Offensivfußball setzt, werden sie definitiv auch oben wieder mitmischen. Also sie werden auf jeden Fall besser abschneiden als in dieser Saison. Das denke ich schon.
Ja, das denke ich auch. Und wenn sie wirklich Tabakovic halten, der ja 22 Tore geschossen hat, was jetzt nicht so schlecht ist.
Das ist ein guter Wert, ja.
Mit Fabian Rehse ja auch einen sehr guten Außenspieler haben, der übrigens die meisten Flanken aus dem Spiel geschlagen hat. Mit 170 Flanken. Danach kommt Gobel von Wiesbaden mit 112. Also das ist ein sehr starker Unterschied. Also das zeigt auch nochmal, wie flankengefährlich Fabian Rehse ist. Und mit Tabakovic haben sie da ja auch nochmal einen sehr guten Zielspieler. Deswegen.
Ja.
Worauf ich gespannt bin, ist nächste Saison, ob sie Ibrahim Marza behalten, den Jugendspieler.
Ja, das ist ja nicht
ganz. Vielleicht sogar gut, dass sie einen neuen Trainer bekommen. Der hat sich ja ein bisschen mit Pal Dardai, gab es ja eine kleine Auseinandersetzung. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der neue Trainer den Jungen zum Bleiben überreden kann oder ob der dann vielleicht sogar doch geht.
Ja, also für ihn ratsam wäre es auf jeden Fall. Er war jetzt auch eine Zeit lang verletzt, bei der Hertha zu bleiben, noch eine Zweitligasaison zu spielen bei der Hertha, wo er alles kennt, wo jeder ihn kennt. Also ich sag mal lieber ein großer Fisch im kleinen Teich sein, als ein kleiner Fisch im großen Teich. Und dann nochmal den nächsten Entwicklungsschritt zu wagen. Ich meine, der Junge ist ja auch noch extrem jung mit seinen 19 Jahren. Der wird auf jeden Fall noch genug Zeit haben, bei richtig guten Top-Clubs zu spielen. Also eine Saison wird ihm meiner Meinung nach noch sehr gut tun für seine Entwicklung mit vielen guten Scorern. Und dann kann er den nächsten Schritt machen. Vielleicht steigt er auch mit der Hertha auf. Also dass Club und Spieler gleichzeitig wachsen. Und dann kann er ja nochmal bei der Hertha in der Bundesliga spielen und dann schauen. Aber das ist ja, wie gesagt, alles Zukunftsmusik. Aber was ein riesen Faustpfand für die Hertha ist, ist natürlich zum einen die Stadt, Berlin natürlich Metropole. Und zum anderen mit Benny Weber hat man einen Sportdirektor, der auch mit Tabakovic ja Perlentaucher ist. Also der gute Spieler für wenig Geld finden kann, die qualitativ den Kader deutlich verstärken. Und man hat eine hervorragende Jugendarbeit. Da wird man auf jeden Fall den einen oder anderen Spieler wieder hochziehen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Dann würde ich sagen, kommen wir schon so langsam in den Bereich, wo es kribbeliger wird.
Ja, kurz mal, darf ich dir was zu Osnabrück reinwerfen?
Natürlich, immer gerne.
Und du hast ja bei Osnabrück auch mit Giamfri und Conte die zwei schnellsten Spieler der Liga. Beide mit über 36 km/h. Und was glaubst du, bleiben die oder gehen die mit Osnabrück in die dritte Liga?
Also Christian Conte wurde auf jeden Fall schon offiziell verabschiedet. Das weiß ich, er wird definitiv gehen. Und Maxwell Giamfri in der Innenverteidigung wird, ist noch nicht offiziell, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass er auch den Verein verlassen wird. Hat natürlich ein interessantes Profil, ist manchmal noch ein bisschen zu ungestüm, zu unkonstant. Also hat ab und zu mal so einen kleinen Bock drin. Aber ich glaube, in einer gefestigten Innenverteidigung, mit einem erfahrenen Nebenmann neben sich, bei einem Mittelklasse- bis Topclub der zweiten Liga, kann er sich definitiv weiterentwickeln und die Scouts vieler Zweitligisten sollten ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und Christian Conte natürlich auch. Der wird ja mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht. Schneller Spieler, gute Ballbehandlung, gut im 1 gegen 1, enge Ballführung. Der kann auf jeden Fall eine Verstärkung sein. Ich würde sagen, so ein Brian Lassme Plus.
Ja. Und man muss ja zwangsweise über Spieler gehen, die beim Absteiger gut performt haben. Was ist mit Dave Gnase? Abwehrchef für Sechser, hat allerdings halt auch 14 gelbe Karten kassiert.
Ja.
Was nicht gerade wenig ist. Deswegen, was meinst du?
Ja, Gnase ist natürlich ein rustikaler Typ, der vor allen Dingen in der dritten Liga auch schon den einen oder anderen Gegenspieler ja zu Fall gebracht hat, will ich mal sagen. Den sehe ich, ja, den kann ich mir auch bei einem unteren Zweitligisten vorstellen, aber dass es langfristig für mehr reicht, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich tatsächlich noch ein wenig, ja, unentschieden, muss ich sagen.
Ja, 14 gelbe Karten, das ist wirklich schon nicht gerade wenig, ne?
Das ist auf jeden Fall schon einiges. Deswegen muss man schauen, wie, ja, ob man das Risiko eingeht, so ein bisschen. Ich meine, ihr habt ja auch so einen Spieler bei euch, Klaus Jasula. Ne, ein Spieler, der ja gerne mal ausfällt, aber offiziell verabschiedet wurde er meines Wissens noch nicht. Deswegen kann es natürlich sein, dass er bleibt. Aber mir ist da noch ein anderer Spieler ins Auge gesprungen. Leihgabe des FC Venezia, Franzose, früher bei Gladbach und bei den Bayern gewesen. Ich weiß nicht, ob der Name gerade bekannt ist. Der gute Michael Cousins.
Ach so, ja.
Ja, der für mich auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er jemals in die zweite Liga wechseln würde. Aber ja, er wirkt ja auch immer so ein bisschen dievenhaft, zumindest in der Außenwahrnehmung. Wie es wirklich ist, weiß ich natürlich nicht. Aber er hat sich auch oft in den Dienst der Mannschaft gestellt, auch gegen den Ball gearbeitet und natürlich mit dem Ball technisch ein sehr, sehr starker Spieler. Und also da sollte man auf jeden Fall im Sommer als Zweitligist oder auch als Bundesligist ein Auge drauf werfen. Und wenn es natürlich dann menschlich passt, ist er immer eine Verstärkung für jede Mannschaft der zweiten Liga. Deswegen.
Gerade bei den Standardsituationen, was ja auch nochmal den Unterschied machen kann, ist der auch eine gute Wahl.
Ja, also ich glaube, dass wir ihn auch in der kommenden Saison in Deutschland sehen werden. Ich hoffe es auch. Ich schaue ihm sehr gerne zu. Und für mich so ein heimlicher Star der zweiten Liga. Er ist nicht ganz so im Rampenlicht, weil er halt auch beim Tabellenletzten, beim Absteiger Osnabrück gespielt hat. Aber immer wenn ich Ausschnitte oder wenn ich ihn während dem Spiel beobachtet habe, war er immer einer der Besten, der auch viele Situationen durch seine Technik lösen konnte. Der zweite Liga ist ja auch eine sehr rustikale, aber mittlerweile auch eine sehr technische Liga. Und da ist er definitiv auch einer der besten Techniker.
Ja, das stimmt. Also ich denke mal, wenn Cousin auch bei irgendeinem anderen Verein untergekommen wäre, dann hätte man vielleicht auch mehr von ihm gesehen, gehört. Wäre vielleicht auch mehr im Rampenlicht gewesen. Vielleicht ist es sogar für ihn persönlich gar nicht mal so schlecht, jetzt bei Osnabrück gespielt zu haben, ne, ganz vorsichtig zu sagen, wenn er wechselt.
Ja.
Um vielleicht auch nochmal so ein bisschen nach den letzten turbulenten Jahren einfach Fußball zu spielen.
Richtig. Das ist das aller Wichtigste. So, dann kommen wir jetzt in den hohen Norden bei der letzten Partie, wo es um maximale Platzierung ging. Hamburger Sportverein gegen den ersten FC Nürnberg. Endstand 4:1, 3 Tore Glatzel, 1 davon per Elfmeter. Einmal trifft Poreba und für die Nürnberger darf zum Abschluss da nochmal Schleimer treffen. Ganz kurz und knapp gesagt, der HSV nochmal mit einer guten Vorstellung verabschiedet sich gut von seinen Fans. Nürnberg nach einer ja, enttäuschenden Saison, die man auf Platz 12 jetzt abgeschlossen hat. Mit, ja, also da muss auf jeden Fall im Sommer was passieren. Dieter Hecking, Sportvorstand, ist da schon weg. Man darf gespannt sein, wie beide Teams sich rüsten werden, um in der kommenden Saison eine gute Rolle zu spielen. Es wird auf jeden Fall nicht leichter aufzusteigen, oder Dumme?
Also jetzt in der neuen zweiten Liga nicht. Und ja, Robert Glatzel, der nächste Dreifach-Torschütze mit jetzt 22 Toren, wie du schon sagtest. Ja, also das Hamburg jetzt, muss es ja schon fast so sagen, der Dino der zweiten Liga ist.
Ja, also sie sind das Team, das jetzt am längsten am Stück in der zweiten Liga ist.
Ja, also das ist halt auch eine Leistung. Vielleicht eine negative Leistung aus Hamburger Sicht.
Ja.
Also an sich haben sie gute bis sehr gute Spieler. Und ich hatte wirklich gesagt oder vermutet, dass sie es dieses Jahr schaffen. Jetzt sind sie halt Vierter geworden, 58 Punkte. Boah, das ist ja nicht die Leistung, die man erwarten kann. Es wird halt auch interessant zu sehen, was da jetzt hinter den Kulissen gemacht wird. Weil auch in der Hinrunde hast du eine solide Hinrunde gespielt. 31 Punkte hast du geholt und in der Rückrunde 27, hast weniger Tore geschossen. Also das ist
schon enttäuschend auf jeden Fall. Also da wird es, denke ich mal, dieses Mal auch zu einem größeren Umbruch kommen.
Ja.
Gerade ein Ludovic Reis, ein Miro Muheim, natürlich ein Laszlo Benesch, auch ein Glatzel, Dompe, die werden auf jeden Fall Interessenten auf sich ziehen. Und da, sie werden auf jeden Fall den Verein, denke ich mal, verlassen. Und dann ist natürlich die Frage, wen man verpflichten kann. Ich meine, der Name Hamburger Sportverein zieht natürlich immer. Ist natürlich immer interessant.
Ja, ganz ehrlich, und auch mit den Fans, dem Stadion, also rein von der Stimmung her, ist das Volksparkstadion erste Liga. Also so viel kann man wirklich sagen, das ist seit Jahren schon erstligareif.
Ja, klar, der Hamburger Sportverein gehört auch in die erste Liga. Aber man hat es sich sportlich einfach nicht verdient. So ehrlich muss man dann auch einfach sein. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei den sportlich Verantwortlichen aussieht. Also ob Jonas Bolt bleiben darf oder nicht. Da wird es ja jetzt nochmal eine Analyse geben nach der Saison. Ob Steffen Baumgart Trainer bleibt oder vielleicht gehen muss, soll. Denn, ja, der, also ich beschreibe den Steffen Baumgart Fußball immer so. Ich habe ihn ja lange beim 1. FC Köln gesehen. Ist natürlich so ein bisschen auch, ja, viel Gegenpressing, schnell nach vorne, Flanken, Kopfball. Also das ist so ein Team, das ist so für Mittelfeldteams bis Abstiegsteams ist es eine super Spielweise. Aber der HSV ist ja immer einer der Top-Favoriten, müssen also immer das Spiel machen, gerade mit dem Ball. Und das ist jetzt nicht so die Kernkompetenz von Steffen Baumgarts Spiel, Philosophie, Spielsystem. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht wieder so einen eher ballbesitzorientierten Trainer verpflichten möchte, der tatsächlich auch das Spiel mit dem Ball wieder verstärkt, verbessert. Oder was denkst du, Dome?
Also ich sehe den Steffen Baumgart tatsächlich beim HSV. Für mich ist das auch ein guter Trainer.
Das
ist richtig.
Ja, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Steffen Baumgart ein schlechter Trainer ist. Definitiv nicht. Ich liebe diesen Mann. Aber ich glaube, dass einfach seine Spielphilosophie nicht zu den Ansprüchen des HSV passt, die man ja auferlegt bekommt als ballbesitzorientierte Mannschaft.
Ja, das ist richtig. Die Frage bleibt jetzt halt nur, wenn Bolt jetzt bleibt, wenn Bolt geht, ob dann Steffen Baumgart bleibt. So rum.
Ja, das ist natürlich die Frage, die sich stellen wird, die spannend sein wird zu beobachten. Wir werden auf jeden Fall Tornetz wird auf jeden Fall im Sommer natürlich auch die Augen aufhalten, trotz Europameisterschaft.
Ja.
Deswegen, ja.
Was man noch sagen muss, was am Ende vielleicht sogar ausschlaggebend war, waren halt auch einfach die Auswärtsspiele. Du hast zu Hause richtig gut performt. Da bist du ja auch in der Heimtabelle bist du der Zweite hinter dem Stadtrivalen St. Pauli.
Ja.
Nur auswärts bist du halt nur auf Platz 6 mit 22 Punkten. Und wenn du zu Hause 36 Punkte holst und auswärts 22, dazu noch eine Tordifferenz von 17 zu Hause und nur 3 auswärts, das sind halt einfach Unterschiede, die musst du loswerden für die neue Saison. Das kann der HSV sich einfach nicht leisten, dass du auswärts so performst.
Ja, das ist definitiv deutlich, deutlich zu wenig. Das Gefühl hatte ich auch, als ich das Spiel in der Konferenz gesehen habe, dass man, also es gibt ja so zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder du wirst von den Heimfans, die pushen dich, also die treiben dich tatsächlich nach vorne, oder du hast Angst, wenn du zu Hause spielst, weil der Druck zu groß ist. Beim HSV habe ich das Gefühl, okay, das pusht sie eher. Und auswärts sind sie dann immer so ein bisschen gehemmter oder so, oder müssen dann, ja, genau richtig. Und da wünsche ich mir natürlich, dass man dann noch offensiver rangeht. Weil die Auswärtspartien werden auf jeden Fall nicht leichter. Also ich kann versprechen, dass wenn der HSV in Köln spielt, es wird ein Hexenkessel. Das wird auf jeden Fall erdrückend werden.
Das ist vielleicht sogar ein Spiel, was sich international große Beliebtheit erfreut.
Ja, das wird, also das ist natürlich das Positive, mal wieder gegen den HSV zu spielen und die zu besiegen als Köln-Fan.
Ja, vielleicht kann ich das als Darmstadt-Fan auch behaupten.
Man wird
das
sehen.
Ist sehr gut.
Man wird auf jeden Fall sehen. So, dann wollen wir jetzt auch mal nach knapp über einer Stunde zu den wirklich wichtigen Partien des Spieltags kommen. Beziehungsweise wir sind jetzt bei einer Partie Hannover gegen Kiel. Kiel war aufgestiegen schon, war schon vor dem Spieltag klar, aber sie konnten natürlich noch die Meisterschaft gewinnen, theoretisch, wenn St. Pauli da natürlich mitspielt. Kiel hat seine Hausaufgaben gemacht, hat 2-1 gewonnen. Luis Holtby mit einem Kopfballtreffer, der kleine Holtby, nach schöner Vorlage von Tom Rothe, Linksverteidiger, schöne Flanke. Rothe macht dann selbst auch noch das 2-1 mit einem schönen Schuss. Und Louis Schaub in 78 Minuten kann noch den Anschlusstreffer erzielen. Und Spoiler-Alarm, der FC St. Pauli konnte ja gewinnen gegen Wiesbaden, da kommen wir gleich noch zu. Deswegen ist Kiel nur in Anführungsstrichen Tabellen Zweiter. Deine Meinung zu diesem Spiel, lieber Dome?
Also erwartungsgemäß muss ich sagen, Kiel gewonnen. Also so ehrlich muss man nach dieser Saison sein. Ich meine, für mich hat Kiel auch den Aufstieg verdient. Für mich wäre es halt auch nicht unverdient gewesen, wenn Kiel die Meisterschaft geholt hätte.
Ja.
Aber Kiel, auch eine der Überraschungsmannschaften für mich persönlich diese Saison, gerade nach dem Umbruch und den Abgängen in der Sommerpause, damit hätte ich nicht gerechnet, dass die Zweiter werden, vielleicht oben mitspielen, ja, aber definitiv nicht aufsteigen.
Da muss man auf jeden Fall Trainer Marcel Rapp ein großes Lob aussprechen, auch Sportdirektor Uwe Stöver am Anfang der Saison. Jetzt ist es ja Wehmann, den kennst du ja noch aus Darmstadter Zeiten, der das sportliche Ruder übernommen hat. Ja, man hat natürlich mit Tom Rothe einen überragenden Linksverteidiger von Dortmund ausleihen können, der sich überragend entwickelt hat. Ich glaube, keiner von uns hat gerechnet, dass er so, so stark spielt. Man hatte vorne mit einem Bernhardsson, mit einem Maschino, mit einem Skripski hatte man Jungs, die gut gescored haben. Mit Pichler hatte man noch eine Hinterhand und dann man hat gemerkt, das ist ein verschworener Haufen. Das war auch sehr, sehr wichtig. Timo Becker als rechter Schienenspieler, die auch immer wieder offensiv für Akzente gesorgt hat. Also es war einfach stimmig. Man hat gemerkt, dass es ein Team, eingeschworener Haufen, der zusammenhält, wo einer für den anderen läuft. und die dadurch dann auch den einen oder anderen Gegner mit dieser Wucht überrennen konnten. Und wenn du natürlich dann irgendwann so einen positiven Lauf hast, der trägt dich dann natürlich durch die Saison. Du springst von Sieg zu Sieg und irgendwann bist du dann halt auf Tabellenplatz 2 und in die Bundesliga aufgestiegen.
Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich Holstein Kiel nächste Saison in der Bundesliga dann schlagen wird.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich eher in Richtung Darmstadt in dieser Saison geht, als in Richtung Heidenheim. Ich glaube, dass es für Kiel sehr, sehr schwer wird. Da ist auch einfach qualitativ, da man qualitativ auch noch hinter St. Pauli ist, meiner Meinung nach. Und es wird natürlich die Frage sein, wen man im Sommer noch verpflichten kann, wie der Kader aussehen wird. Klar, wenn man natürlich jetzt absolute Top-Talente verpflichten kann, gute gestandene Spieler, die zünden, dann kann es sein, dass man Klassenerhalt schafft, aber ich glaube tatsächlich nicht dran. Nichtsdestotrotz, an alle Kieler Fans, genießt den Aufstieg und genießt die Spiele gegen Bayern München, Borussia Dortmund zu Hause. Das wären auf jeden Fall ganz, ganz tolle Spiele. Vielleicht nochmal ein kurzes Wort zu Hannover 96. Wir beide haben ja auch Freunde, die Hannover 96 Fans sind. Ja, man beendet die Saison auf Platz 6. Man verliert zwar das letzte Heimspiel, aber man hat zum Beispiel mit einem Gindorf, mit einem Odenne, Tresoldi gute Jungs aus der eigenen Jugend nach oben gezogen. Und auf diesem Gerüst kann man definitiv aufbauen, würde ich sagen, mit ein paar gezielten Verstärkungen für den Kader und einem guten Trainer Stefan Leitl. Kann ich mir auch vorstellen, dass man in der kommenden Saison auch wieder oben mitmischen wird, oder Dumme?
Ja, also mit Hannover 96 muss man eigentlich in jeder Saison rechnen, dass die oben angreifen. Dafür haben sie auch einen guten Kader, also das ist gerechtfertigt, dass sie da oben mit angreifen wollen, können, müssen.
Ja.
Ja, wie man sehen möchte. Ich rechne auch wieder mit Hannover in der nächsten Saison oben. Vielleicht auch nicht um die Aufstiegsplätze. Ich denke auch wieder so Platz 5, 6, so wie sie es jetzt gemacht haben. Aber dass sie lange oben mitspielen werden. Am Ende vielleicht sich die individuelle Klasse anderer Vereine durchsetzen wird. Aber ja.
Das wird man dann auf jeden Fall sehen. Gut, dann war es das mit den normalen Spielen.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Sind wir schon wieder beim Topspiel der Woche angekommen. Und das ist in dieser Woche tatsächlich nicht nur eine Partie, sondern es ist diese Abstiegskonferenz, dieses Fernduell zwischen Wien, Wiesbaden und Rostock. Die Wiesbadener mussten gegen den SC St. Pauli ran und Rostock gegen den SC Paderborn. Beide Spiele endet mit 2:1 für die Gastmannschaft. Bedeutet, keiner der beiden Abstiegskandidaten konnte punkten, aber dadurch, dass Wiesbaden ein Punkt vor Rostock war, haben sie jetzt die Relegation erreicht. Rostock steigt in die dritte Liga ab. Beim Spiel zwischen Wiesbaden und St. Pauli ist Wiesbaden tatsächlich durch Kovacevic in der 10 Minute in Führung gegangen, aber die eingewechselten Albers und Sinani konnten für St. Pauli das Spiel drehen, die dadurch jetzt auch Zweitligameister sind. Herzlichen Glückwunsch von mir. Und die zweite Partie war zwischen Hansa Rostock und dem SC Paderborn, ebenfalls 2:1, wie ich vorhin erwähnt hatte. Fröhling in 48. Minute mit dem 1:0. Da keimte wieder Hoffnung auf. Aber am Ende haben Platte und Grimaldi für Paderborn den Sieg eingetütet. Noch kurz zu erwähnen, kurz vor dem Ende kam es zu unschönen Szenen. Rostocker Fans haben Feuerwerkskörper und Rauchbomben aufs Feld geworfen. Das Spiel musste für eine Minute unterbrochen werden. Und nach dem Wiederanpfiff hat man gemerkt, dass Rostock dann auch ja keine Kraft mehr hat. Letztendlich ein verdienter Abstieg. Der zweite in Folge für Trainer Selim Begovic, der letzte Jahr mit Regensburg schon abgestiegen ist und jetzt mit Hansa Rostock. Dumme, deine Meinung zu diesen zwei Partien zum Abstiegs-Thriller.
Ja, fange ich an mal mit Rostock gegen Paderborn. Ja, für mich auch auf jeden Fall ein sehr unrühmlicher Abstieg von Rostock. Für mich persönlich haben es die Rostocker Spieler nicht verdient, so verabschiedet zu werden, gerade von den eigenen Fans. zum Verein zu tun. So, es steht schon länger fest, Rostock hätte gewinnen müssen, haben sie jetzt nicht. Jetzt steigen sie ab, aber trotzdem, so darfst du deine Heimmannschaft gerade beim letzten Heimspiel nicht verabschieden. Mit Aufbau, mit Feuerwerkskörpern, das hat nichts im Fußball zu suchen, egal auf welcher Position du stehst. Und du hast auch gesehen, nach dem Wiederanpfiff, die halben Plätze waren leer. Also die Rostocker Fans haben das Stadion schon verlassen.
Müssen auch teilweise, die mussten teilweise das Stadion verlassen.
Ja, klar, es ist verständlich bei sowas. Aber trotzdem, so verabschiedest du deine Mannschaft nicht.
Das also, stimmt.
Das war ein sehr trauriger Abschied für Rostock und wir tun halt einfach die Spieler und Verantwortlichen leid, die das im Stadion miterleben mussten.
Ja, es war für alle einfach ein unbefriedigender Tag aus Rostocker Sicht. Mir hat dann auch so am Ende diese gewisse Galligkeit auf dem Feld gefehlt. Auf den Rängen war sie definitiv vorhanden, aber auf dem Feld sich dann da auch endgültig gegen zu stemmen. Und natürlich muss man sagen, der SC Paderborn ist natürlich auch immer ein unangenehmer Gegner. Lukas Kwasniok, der Trainer der Paderborner, stellt seine Mannschaft ja auch immer sehr, sehr gut ein. In ihrem 3-4-3-System haben natürlich mit Obermeier und Zehnter zwei Schienenspieler, die immer wieder nach vorne antreiben. Gerade in der Offensive ist Paderborn für mich sehr, sehr stark. Mit Ansa, Kostanos vorne, Bilbia, Platte, Grimaldi. Also die haben ja so viele Offensivspieler, die gute Qualitäten haben, dass es für Rostock dann auch einfach zu schwer war. Und natürlich im Hinterkopf spielt da natürlich auch immer das Ergebnis aus dem Parallelspiel zwischen Wiesbaden und St. Pauli eine Rolle. Ich meine, Wiesbaden ist ja auch erst in Führung gegangen. Das geht natürlich dann auch durch zu den Rostockern. Und also am letzten Spieltag kommt es eher auf den Kopf als auf die Beine an. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und am Ende haben beide Teams es nicht geschafft, ihre Spiele zu gewinnen. Aber Wiesbaden konnte dann zumindest noch aus dem Polster, was man sich in der Hinrunde erarbeitet hat, ein letztes Mal zehren.
Auch bei so einem intensiven Spiel dazu kommt, sind Patzer, Fehler. Das ist natürlich dann Markus Golke, dem Torwart von Hansa Rostock, in so einem entscheidenden Spiel passiert, dass ihm der Ball lang durch die Hände flutscht. Das darf dir natürlich nicht passieren, es ist passiert. Es ist natürlich super ärgerlich für so einen gestandenen und eigentlich guten Torwart. Gut. Da war es vielleicht auch die Nervosität, vielleicht die Anspannung. Klar, du hast es dann am Ende bei den Spielern gesehen, die sind zu ihm gekommen, haben ihn aufgerafft. Aber trotzdem bleibt sowas natürlich im Hinterkopf das ganze Spiel über.
Naja, natürlich. Das ist ja in so einer schwierigen Situation, wenn du dann noch nervös bist, dann wird es einfach schwierig. Dann arbeitest du nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen dich selbst. Ja. Letztendlich, ja.
Aber schlussendlich, vielleicht willst du auch gerade sagen, sind halt Hansa Rostock und Osnabrück abgestiegen und das sind die Vereine halt mit den wenigsten geschossenen Toren. So, und wenn du in der ganzen Saison 30 bei Rostock und 31 bei Osnabrück schießt, also das ist nicht mal ein Tor pro Spieltag, so, da wird es halt super schwer, die Klasse zu halten.
Ja, also man sagt ja immer, die Offensive gewinnt Spiele und die Defensive gewinnt Meisterschaften. Aber in diesem Fall muss man natürlich auch sagen, wenn du halt vorne nicht triffst, kannst du nicht dreifach punkten. Und diese drei Punkte brauchst du halt einfach. So, das ist. Ja,
damit 57 und 69 Gegentoren. So, da kannst du halt auch keine Meisterschaft gewinnen mit der Defensive.
Nein, das stimmt. Für mich auf jeden Fall Rostock ein verdienter Absteiger. Wiesbaden verdient in der Relegation, haben jetzt nochmal zwei Spiele die Chance, den Klassenerhalt zu realisieren. Und ganz am Ende natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an den FC St. Pauli zur Meisterschaft. Ich glaube, sie waren mit Kiel das beste Team der Liga, haben einen super Fußball gespielt und Fabian Hützeler, da haben wir natürlich ein riesen Trainertalent. Erinnert mich immer so ein bisschen auch an Nagelsmann, nicht nur wegen dem Alter, als er Trainer wurde, sondern auch von seiner Art und Weise. Ist natürlich ein kleiner Hitzkopf, aber er hat einfach aus dieser Mannschaft ein absolutes Top-Team geformt. Aus einem Abschiedskandidaten, vergangene Hinrunde, also letzte Saison in der Hinrunde, jetzt zum Meister der zweiten Liga. Deswegen einfach nur Glückwunsch.
Ja, auch von meiner Seite nochmal Glückwunsch zur Zweitligameisterschaft, dem Aufstieg in die Bundesliga. Und ja, um nochmal kurz was zu Wiesbaden zu sagen. Sie haben eine gute Runde für einen Aufsteiger, gute Saison für den Aufsteiger gespielt. Und ja, jetzt ist die Relegation geworden. Ich hab zwar vorhin gesagt, dass das Regensburg machen wird, aber trotzdem will ich die Leistung von Wiesbaden in dieser Saison nicht schmälern. Wie du sagst, sie haben gute Spieler und ich denke mal, sollten sie absteigen, werden auch einige Spieler davon weiterhin in der zweiten Liga bleiben.
Definitiv. Jungs wie Pretajan, Kovacevic, Goppel werden auf jeden Fall Zweitliga-Verträge bekommen können.
Klein Riesings, Großer der Woche.
Dann sind wir bei Klein Riesings, Großer der Woche und das ist an diesem letzten Spieltag der griechische Linksaußen von Fortuna Düsseldorf. Wir haben ihn heute schon erwähnt, Christos Tsolis, 3 Treffer gegen Magdeburg gemacht, mit 22 Treffern Torschützenkönig geworden, Quirlig. Agil hat die Magdeburger Defensive immer wieder vor Probleme gestellt, hat auch defensiv mitgearbeitet, deswegen verdienter Klein Riesings, Großer der Woche. Dome, deine Meinung zu diesem Mann?
Also Christos Tsolis, er macht einfach Spaß beim Fußballspiel zu gucken. Er ist ein sehr quirliger Typ, hat gefühlt immer ein Lächeln auf den Lippen. Also der weiß auch genau, wo er wann welchen Ball hinspielen möchte. Er kennt sich gut aus auf dem Feld. Er sieht gefühlt Pässe, die hast du noch gar nicht gesehen. Er sie spielt. Und ja, mit 22 Toren und 9 Vorlagen ist er ja auch zusammen mit Robert Glatzel der Topscorer der Liga. Nicht nur Top-Torjäger, sondern Topscorer. Und ja, Norwich City, von dem er ja ausging, sind ja jetzt nicht aufgestiegen in die Premier League.
Das ist korrekt.
Wird man gucken, ob er dann bei Norwich bleibt. Aber mit den Werten sehe ich ihn vielleicht sogar in der Premier League, vielleicht sogar Bundesliga. Also, vielleicht bleibt er auch bei Düsseldorf, wenn sie den Aufstieg schaffen.
Ja, also wenn sie den Aufstieg schaffen, also du musst, glaube ich, schon wohl 7-8 Millionen für Tsolis bezahlen. Also ich glaube nicht, dass Norwich ihn noch ein Jahr verleihen wird an Düsseldorf. Und ob Düsseldorf 7-8 Millionen Euro zur Verfügung hat und auch bereit ist, diese zu bezahlen, wird sehr schwierig. Ich sehe ihn tatsächlich beim VfB Stuttgart.
Okay.
Da sehe ich ihn als Ergänzung zu Führig oder vielleicht auch als Nachfolger, je nachdem, ob Führig geht, weil Stuttgart spielt Champions League, Dreifachbelastung, die brauchen natürlich dann einen breiten Kader und ich glaube, da wird ja auch auf genügend Einsatzzeiten kommen.
Ja, also wenn wir jetzt über die Bundesliga gehen, sehe ich ihn nicht direkt bei Stuttgart, sondern vielleicht bei Freiburg, vielleicht auch bei Frankfurt, Hoffenheim, so in dem Milieu. Wenn wir jetzt über die Premier League reden, wenn wir jetzt schon mal in Norwich bleiben, wenn er es nicht geschafft hat, sehe ich eher so bei Brighton und Hove Albion, vielleicht West Ham, so in dem Bereich.
Ja.
Deswegen. Also jetzt nicht direkt bei irgendeiner Champions League Mannschaft, das wäre vielleicht schon zu hoch gestochen, aber so bei einem guten Mittelfeld, beim guten Mittelfeld vor allem, sehe ich ihn schon. Vielleicht sogar Europa Conference League.
Ja, das ist ja so Platz 7 bis 12 in der Premier League. Das könnte schon seine momentane Kragenweite sein, nachdem, wie man es beurteilen kann. Dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schreibt gerne eure Bewertung mit rein. Und ich möchte mich natürlich nochmal bei Dumme bedanken, unserem neuen Tornetz-Außenreporter und Darmstadt-Experten. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Du hast wieder sehr, sehr viele schöne Dinge reingebracht. Und ich freue mich einfach, wenn wir zusammen über die zweite Liga quatschen können.
Ja, Es hat mich auch sehr gefreut. Ich freue mich schon auf die nächsten Aufnahmen mit dir über Tornitz und über die zweite Liga zu reden. Jetzt gerade mit Darmstadt und Köln wird es ja nächste Saison noch mal ein bisschen intensiver. Vielleicht das ein oder andere neckische Duell.
Ja.
Weiß nicht, wer so entsteht. Und es wird auf jeden Fall eine sehr spannende zweite Liga. Wir haben einiges zu bereden. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Und in Köln sagt man, machet Jod. Und somit halt es auch. Also, machet Jod!